Glück ist in unserer Kultur zum Indikator geworden, wo wir Entscheidungen anfangen zu treffen. Wir entscheiden aufgrund von dem, ob es mich glücklich macht und möglichst viel Leid vermeiden. Der Hans-Peter hat uns gesagt, ja, Glück ist nicht so ein zuverlässiger Indikator, Gefühl ändert sich schnell. Wir brauchen etwas, das unverändert bleibt. Wir sollen unser Leben auf ein unverändertes Fundament bauen. Unser Lebenshaus auf Felsen. Und heute, wenn wir auf die Suche gehen, ja, was springt denn für uns raus? Oder Jesus hat schon gesagt, ein kluger Arbeiter, der setzt sich, bevor er ein Haus baut, an und überlegt, ob er überhaupt genug Mittel hat, um das Haus zu bauen und auch fertig zu bringen. Ich möchte starten mit einer Geschichte. Und zwar ein Hilfsarbeiter, ganz früh am Morgen, läuft er zum Bauer. Er geht an in den Stall und tut sein Ochsengespann einspannen. Der neue Pflug, den der Bauer erst gekauft hat, und der Kontrollier, ist er noch funktionstüchtig und geht mit dem Ochsengespann aufs Feld raus. Unsicher, ob er den ganzen Acker heute überhaupt durchpflügen kann, geht er raus. Es ist heiß. Ja, es ist heiß. Und der Boden ist so trocken, können wir uns fast nicht vorstellen, aber es ist so für den Arbeiter. Und Reihe für Reihe ist er dran mit seinem Ochsengespann. Hin und her. Peng! Plötzlich macht es einen riesen Knall und er so, nein, was ist jetzt wieder los? Er läuft langsam raus. Nicht, bitte nicht den Pflug kaputt, bitte nicht den Pflug kaputt, der ist ja ganz neu. Lagt an, fängt an graben mit seinen Händen. Seine Augen werden immer grösser. Ein unglaublicher Schatz, wertvoller als alles andere, was er je gesehen hat, liegt da vor seinem Auge. Jetzt nur keine Kurzschlussreaktionen. Alles wieder zugraben. Alles wieder zugraben. Er lässt alles stehen, seine Ochsen, geht heim, tut anfangen, Sachen zusammensuchen, geht auf den Markt, fängt seine Sachen an verkaufen, bis er sein ganzes Hab und Gut verkauft hat und sogar sein kleines Häuschen hat er am Händler können verkaufen. Mit zwei vollen Säcken oder halt so viel, wie halt rausgesprungen ist, geht er zu dem Bauer, oder, und sagt, du, darf ich den Acker abkaufen? Wo der Deal unter Dach und Fach war, jubelt der Hilfsarbeiter voller Freude, weil nach dem Gesetz ist alles, was oberhalb und unterhalb von dem Acker ist, gehört jetzt dem lieben Arbeiter. Jesus ist aber noch nicht fertig mit erzählen. Er erzählt noch eine zweite Geschichte seinen Jüngern und sagt, hey, schau, da ist ein Kaufmann. Ein Kaufmann ist ein Leben lang auf der Suche nach einer unglaublichen wertvollen Perle. Und wenn er die wertvolle Perle gefunden hat, geht er hin, verkauft alles, was er hat, für die eine Perle. Verrückt, oder? Also ich meine, geht es eigentlich noch? Ich meine, sein Handelskarren, oder? Das Auto, da hat es mal vielleicht einen störrischen Esel. Ja gut, vielleicht hätte der noch schnell mal loswerden wollen. Aber das Haus am See, er verkauft sein Haus am See einfach so für die eine Perle. Was ist dein Schatz? Man muss gar nicht so weit überlegen. Das, was wir am Morgen, denken oder uns bewegt, dort, wo wir unser Geld investieren, vielleicht ein Hobby. Was ist das in deinem Leben? Was ist dein Schatz? Und jetzt, wenn du den Schatz vor Augen hast, was würdest du tun, um den Schatz zu behalten? Würdest du alles verkaufen, dein ganzes Hab und Gut, nur damit du diesen Schatz kannst behalten? Jesus erzählt die beiden Gleichnisse oder die Geschichten seinen Jüngern, um ihnen aufzuzeigen, wie das Himmelreich oder das Königreich vom Himmel ist. Der Schatz, den sie überkommen, wenn sie Jesus treu nachfolgen. Es gibt ja so viele unglaublich schöne Schätze auf dieser Welt. Also ich meine, die Autos, die heute hergestellt werden, fantastisch. Die stetig weiterentwickelte Technologie, ich meine, faltbare Bildschirme, wie cool ist denn das, oder? Habe ich schon immer mal gebraucht. Oder das Hologramm wird bald Realität. Roboter, die uns das Leben erleichtern. Aber es ist nur Technologie, Wunderbare Schätze sind zum Beispiel auch Segeln, für die, die es können. Oder Klettern, Wandern, Spazieren, vielleicht mit dem Hund laufen. Oder andere Sachen, geistige Schätze, wie Ehr, Macht, Sport, Musik, Kunst, Ernährung. Alles wunderbare Schätze. Jesus erzählt die zwei Gleichnisse. Der eine hat den Schatz gefunden, plötzlich, unerwartet, er hat gar nicht danach gesucht. Plötzlich ist einfach der neue Pflug in den Schatz hineingefahren. Und der andere, der Kaufmann, hat sein Leben lang gesucht, um den Schatz zu finden. Das Gleiche finden wir auch in unserer Gesellschaft. Menschen, die nichts suchen, plötzlich stolpern sie einfach drüber. Und Menschen, die eine tiefe Sehnsucht in ihrem Herzen haben, eine Sehnsucht nach etwas Größerem, die nicht zufrieden sind mit Kredit und Instant-Glück, jetzt sofort für den Moment, aber kein Zustand. Sie haben Sehnsucht, sie wollen mehr. Sie sind Triebne auf der Suche nach Frieden. Bis sie den unglaublichen einen Schatz gefunden haben. Es ist interessant, dass beide Gleichnisse sind sehr ähnlich. Erzählen davon, dass, wo sie den Schatz gesehen haben, bereit sie sind, um alles zu verkaufen. Warum eigentlich? Haben sie den Verstand verloren? Weltlich betrachtet haben sie absoluten Verstand verloren. Aber erinnern wir uns daran, ab welchem Zeitpunkt sind sie bereit gewesen, um den Schatz zu verkaufen, um ihr Hab und Gut zu verkaufen. Das Gleichnis ist in Matthäus 13, 44 bis 46 zu finden. Ich lese es euch noch vor. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schönen Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Ist das für den Mann auf dem Ackerfeld und für den Kaufmann ein hoher Preis gewesen? Was denkt ihr? Was habt ihr so daheim? Geht mal euer daheim so durch. Was steht da so? Wertvoller PC, schönes Auto in der Garage, wie viele Leute bei uns auf dem Bankkonto. Der Kaufmann hat alles verkauft. Denkst du, er hat einen höheren Preis gezahlt? Nochmal, zu welchem Zeitpunkt war er bereit gewesen, um alles zu verkaufen? Sie sind dann bereit gewesen, alles zu verkaufen, wo sie den wertvollen Schatz gesehen haben. Als Jesus das Gleichnis von diesen Jüngern erzählt hat, sind wahrscheinlich ihnen die Augen ausgefallen. Perlen! Das ist nicht wie bei uns, wo die überall zu finden sind. Damals sind Perlen zu Edelsteinen gezählt. Kleopatra hat eine für 100 Millionen. Es war unglaublich ein wertvoller Schatz. Und so hat Jesus das verglichen mit dem Himmelreich. Wie unglaublich wertvoll und kostbar der Schatz ist. Und wenn wir den kostbaren Schatz sehen, sind wir bereit, auch einen Preis dafür zu zahlen. Weil wir entdeckt haben, wie unglaublich schön und wertvoll der Lohn ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir Christen haben vergessen, was der wertvolle Schatz ist. Wie wunderbar und wie kostbar der Schatz ist. Und wir nicht mehr bereit sind, den Preis dafür zu zahlen. Wir werden uns gemeinsam wieder daran erinnern, welchen Lohn und welche Herrlichkeit wir bekommen. Der Paulus schreibt unfassbare Sachen im 1. Korinther 15, im Philipperbrief 3, durch ein ganz persönliches Zeugnis erzählen, ab Vers 7. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Schatz hielt, Wenn ich es von Christus her betrachte, haben mir nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinem Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Da griff der Paulus in die Vulgärsprache, also eigentlich statt Kot, Entschuldigung, Scheiße. Alles, was vorher war, ist Scheiße. Denn der Gewinn, der Schatz, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben. So, dass ich bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, von den Toten auferstehen. Früher hat Paulus danach gestrebt, Gott zu fallen. Er hat danach gestrebt, ein gerechter Mann zu sein. Das war sein höchster Schatz, ein gerechter Mann zu sein. Wissen anzuhäufen und so weiter. Und er hasst die blöden Jesus-Nachfolger, die behaupten, ja, man muss nur an Jesus glauben und dann ist man gerecht. Er hat die Christen bis aufs Blut verfolgt. Und eines Tages, viele von euch kennen die Geschichte, begegnete Paulus dem kostbaren, wertvollen Schatz, Jesus Christus. Und damit alles, was durch ihn auch geschenkt wird. Paulus stellt fest, dass alles, wo er sein Leben auch ausgestreckt hat, nichts mehr wert ist, schlicht vergänglich. Plötzlich hat er erkannt, wenn ich Christ bin, dann muss ich nicht alles selber schaffen. Ich darf sogar schwach sein. Es ist noch viel grossartiger, denn genau in meiner Schwäche ist Gott stark. Er hat erkannt, im Leid und Not muss ich nicht verzweifeln, sondern es gibt Halt, Trost und Hoffnung. Wenn mir etwas angetan hat, dann darf ich ihm vergeben. Und nochmal, Gott hat uns eine neue Identität geschenkt. Es spielt keine Rolle, was andere Menschen über mich sagen oder ich selber über mich denke. Wir sind Erben von der Ewigkeit, Kinder Gottes. Mein Ziel nach dem Tod ist nicht die ewige Trennung von Gott. Es bedeutet Abwesenheit von allem Liebe und allem Guten. Ein Ort, wo wir uns gar nicht vorstellen können. Sondern das Ziel ist die ewige Gemeinschaft mit Gott. Herrlichkeit. Eine unglaubliche Perle, kostbarer als alles auf dieser Welt. Ein Ort ohne Stress, Leid, Frieden. Ein Frieden, den wir schon jetzt erfahren dürfen. Ja, wir werden sein wie die Träumenden. Haben wir erkannt, was Jesus Christus uns wirklich schenkt? Haben wir erkannt, dass Gott uns durch Christus alle Ballast und alle Schuld, die wir an anderen Menschen gemacht haben und auch an anderen Menschen uns angetan haben, vergeben ist? Sind wir uns bewusst, dass das Freude und Jubel bedeutet? Ich weiss, wir Schweizer sind sehr verhalten, was es anbelangt. Aber der Hilfsarbeiter hat sich kaum halten von Freude. Freuen wir uns auch ab dem, was Jesus uns geschenkt hat? Denn erst wenn wir Freude haben, erst wenn wir diesen kostbaren Schatz uns freuen ab dem, sind wir bereit, Schritte zu tun, die lebensverändernd sind. Sind wir bereit, Schritte zu tun, die uns alles kostet. Für den Kaufmann und für den Arbeiter auf dem Acker ist keine Last gewesen, alles zu verkaufen. Weil sie haben gewusst, die Freude, der Schatz ist viel grösser als alles andere. Wenn du jetzt in deinem Herzen spürst, irgendwie habe ich keine Ahnung, was das für eine Perle ist. Ich habe noch nie davon gehört und ich weiss nicht, ob das wirklich kostbar ist. Dann ermutige ich dich heute Abend, wenn du heimgehst, schliess dich ein im Zimmer. Gang auf Knie und bet zu Gott, dass er dir die Schönheit von Jesus Christus neu aufzeigen kann. Gott sagt, wer mich sucht, von dem lasse ich mich finden. Gern sind nachher auch Leute dazu bereit, für dich zu beten. Wenn etwas ist, komm da an oder nimm das Handout mit von der Predigt, wo ich hinten noch ausliegen wird. wo du einfach kannst nochmal die Sachen vertiefen. Oft höre ich den Spruch, Christsein macht einfach keinen Spass. Nur Verbot und Einschränkungen. Ich kann ja gar nicht so ausleben, wie ich ja eigentlich will. Kennen die solche Gedanken? Ich glaube, wir Christen fallen auch schnell in solche Denkmuster rein. Völlig schräg kommt der Gedanke, das Leben lang Single zu sein. Und mit Single meine ich sexuell enthaltsam leben. In unserer hochsterilisierten sexuellen Gesellschaft ist ein völlig schräger Gedanke, beim Partner zu bleiben. Das Leben lang. Vielmehr wird uns durch die Medien versprochen, trennt euch, wenn es nicht mehr rosig läuft. Ich glaube, damit sind wir bei den ersten Kosten angekommen, die uns die Nachfolge von Jesus kostet. Sind wir bereit, in dieser Gesellschaft Nein zu sagen? Nein, ich will treu tun, das, was Jesus gesagt hat. Von außen betrachtet bedeutet das, wenn wir Jesus nachfolgen, gewisse Dinge müssen lassen und loszulassen. Das stimmt. Aber haben wir uns schon mal überlegt, warum das eigentlich Verbot gibt? Ich meine, wir Menschen sind dazu getrimmt, um immer die Verbotstafel zu sehen. Wenn wir unterwegs sind im Verkehr, überall sehen wir die Verkehrsschilder und wir sehen nur Verbotstafeln. Oh nein, das dürfen wir nicht. Oh Mann, echt, das auch nicht. Sex vor der Ehe, echt. Wo steht denn das überhaupt? Was homoerotische Empfindungen dürfen wir nicht ausleben? Was Scheidungen sind nicht gut? Lügen und Bescheissen sind nicht gut. Ja, da noch ein bisschen an den Zahlen drüllen, so. Wenn alle gegangen sind vom Arbeiten, merkt ja niemand. Was? Nur der eigene Gewinn suchen ist nicht gut? Ich darf nicht einmal stellen. Am Kiosk so, mal schnell etwas mitnehmen. In Afrika bin ich unterwegs gewesen, und im Gottesdienst mit ein paar Kindern. Und dort hat es einen wunderbaren Baum vom Nachbarn mit unglaublichen schönen Äpfeln. Und die Kinder haben einfach Äpfel mitgenommen. Und wir mussten dann immer sagen, Stellen ist nicht gut. Warum ist Stellen nicht gut? Es sieht doch so verlockend aus. Was? Ich darf nicht einmal Wahrsagerei betreiben. Und. Christsein ist wahrlich eine Spassbremse. Was wir alle zu oft und schnell vergessen, ist, dass mit Verbot etwas geschützt werden will. Etwas Wertvolles, etwas Kostbares, ein Schatz. Und dieser Schatz ist gefördert durch Missbrauch und Pervertierung. Habt ihr euch schon mal überlegt, warum die 10 Gebote in der Bibel sehr spät eigentlich kommen? Jesus hätte gerade am Anfang können, da sind die Gebote, da sind die Verbote, das darfst du machen, der Rest nicht. Vor dem Gebot kommt der Zuspruch an uns Menschen. Aber wir Menschen haben den Zuspruch hochgradig verworfen. Viel lieber, wenn wir das Leben leben, wo uns Spass macht, wo uns Freude macht. Die Auswirkungen sind uns egal. Wer denkt schon an Kinder bei Scheidung? Wer denkt schon an die Millionen Kinder, die jährlich abgetrieben werden? Wer denkt schon an die Menschen, die durch Geiz und Habsucht bis zum letzten Atem ausgepumpt werden? Klar, ich karikiere jetzt ein bisschen, aber zeigt es nicht die Richtung, wo wir auch in unserem Herzen zu finden haben? Also ich finde es in meinem Herzen. Manchmal denken wir, Selbstbestimmung ist das höchste Gut, das wir haben. Und das Gut muss uns als guter Schweizer um alles erhalten bleiben. Ja, die Freiheit, das müssen wir um jeden Preis haben. Die Freiheit zum selber bestimmen. Gott hat schon lange gewusst, dass wir auf einem Ast stehen, wo wir selber absägen. Darum gibt es Verbot. Aber die Absicht ist doch dahinter, dass Gott uns etwas schenken wird, das unglaublich schön ist. Eine unglaubliche Freude, eine unglaubliche Erfüllung, wenn wir Gottes Willen tun. Welche Schönheit es ist, wenn die Ehe ein Leben lang hebt. Welche unglaubliche Power es hat, wenn jemand Single bleibt und sein Ganze, was er hat, einfach ins Reich Gottes investiert. Welche unglaubliche Reichtum und Schönheit ist es doch, wenn wir unsere selbstsüchtigen Träume begraben und uns alles fürs Reich Gottes investieren. Alle Verbote über sexuelles Verhalten in der Bibel sind dazu da, um die wunderbar geschaffene Ehe zwischen Mann und Frau zu schützen. Alle Verbote gegen Egoismus, Stellen, Lügen, Töten, Gier, Habsucht, Verleumdung und so weiter, das wissen ihr alle, sind dazu da, um das Gegeneinander, um das Miteinander zu schützen. Und so zu schützen, dass ihr Spass und Freude macht. Ohne, dass wir ständig über Leichen gehen müssen und die Auswirkungen uns egal sind, sondern, dass wir eine Gemeinschaft haben, die nirgends sonst auf der Welt zu finden ist. Eine Familie, wo der Heilige Geist Frieden schenkt. Oh, wie hochmütig bin ich Mensch, dass ich immer denke, ein selbstbestimmtes Leben wäre das Beste. Wie kostbar und wie unglaublich wertvoll ist es doch, das Leben, das du, oh Gott, mir schenken möchtest. Und mit dem Hintergrund verstehen wir vielleicht auch den Paulus, wenn er schreibt, am liebsten wäre es mir, wenn jeder von euch Befähigung hat, ehelos zu bleiben bis zum Ende vom Leben. Aber nicht jeder hat die Gabe. Dem einen gibt Gott die, dem anderen die andere. Können wir Paulus verstehen oder stößt der Gedanke uns völlig ab? Weiter sagt er zu den Unverheirateten und den Verwitweten in 1. Korinther 7. Bleibt ehelos, wie ich es bin, das ist das Beste für euch. Wann haben das letzte Mal den Gedanken gehört? Wichtig, da geht es nicht um ein Gebot. Auch wertet der Paulus nicht den Zivilstand zwischen den Verheirateten und von denen, die ehelos bleiben. Paulus ist einfach überschwappend von dieser Freude, von dieser Kostbarkeit, die das Evangelium hat. Von dieser unglaublichen Reichtum, von dieser unglaublichen Perle. Und der Paulus hat gewusst, wenn man sein ganzes Leben zuerst nach Gottes Reich trachtet, wird alles andere zufallen. Es ist eine Gabe, ehelos zu leben. Eine Gabe, die Gott schenkt. Sie kostet viel. Es ist nicht nur das, dass man sexuell enthaltsam lebt, sondern für den Paulus hat es damals bedeutet, dass er keine Rente wird haben. Kinder sind Altersvorsorge. Kennen wir uns im Umfeld Männer und Frauen, die ehelos geblieben sind, ihr Leben lang? Und zwar aus dem Grund, weil sie ihr ganzes Leben für Jesus haben investiert. Ich kenne einen Mann, der unglaublich sich investiert in Menschen. Unglaubliche Arbeit leistet er für Kind und Jugend. Er war ein Leiter, als ich in einem Camp war. Ein unglaublicher Mann, ein unglaubliches Vorbild, ein unglaublicher Drive und eine Freude, die dieser Mensch ausstrahlt für das Reich Gottes. Einige von euch kennen vielleicht Ruth Rechtsteiner. Wenn ich richtig informiert bin, ist auch sie ehelos. Treu hat sie sich ins Reich Gottes investiert und auch in unserer Gemeinde gibt es Personen, die durch sie zu Jesus gefunden haben. Was für die Welt undenkbar scheint, ist bei Gott und damit für Christen denkbar. Einer wohl der bekannteste Menschen, der ehelos geblieben ist aus unserer Zeit, ist der John Stott, der britische Priester. Er ist 2011 verstorben. Er sagt über sich selber, sein Schreiben und seine Reisen wären nie in diesem Ausmaß möglich gewesen, wenn er die Verantwortung für eine Familie hatte. Das Time Magazine hat ihn 2005 zu den 100 einflussreichsten Personen in der Welt gehört. Wenn ihr den Namen John Stott noch nie gehört habt, dann dünnt ihn mal googlen. Was kostet es mich, Jesus nachzufolgen? 10% von meinem Lohn ins Reich Gottes investieren? Oder mehr? Auf gewisse Sachen verzichten? Sex vor der Ehe, Sex außerhalb der Ehe. Der harte Weg einzuschlafen von der Vergebung und von der Versöhnung. Nicht alles unter den Teppich wischen. Meine Selbstbestimmung begraben und anfangen zu lernen, was heisst, in Gottes Abhängigkeit zu leben. Ich finde es enorm herausfordernd. Ich weiss nicht, wie es euch geht. Aber ich habe mich riesig gefreut und habe mich erneut mega ermutigt gefühlt. Wir haben Gebetsabend gehabt, letzten Dienstag, und eine Person hat gebetet. Herr, bei der Arbeit werde ich belächelt, aber es ist mir egal. Wow! Die Person hat einen kostbaren Schatz gefunden, die kostbare Perle. Viel wertvoller als alles andere auf dieser Welt. Scheinbare Schönheit, die Verlockenheit von Instant-Glück, verblasst, wenn wir auf das schauen, was in Herrlichkeit auf uns wartet und wir auch schon jetzt in Jesus haben dürfen. Jesus nachfolgen kostet immer etwas. An einer Stelle heisst sogar, das ist der Prüfstein, ob wir überhaupt Jesus nachfolgen. Es kostet uns alles. Ein kleiner Test zum Schluss. Denk an deinen schönsten und wertvollsten Schatz. Denk nicht an Jesus, denk an deinen schönsten und wertvollsten Schatz irgendwo daheim. Das Auto vielleicht oder ein Laptop. Bist du bereit, den Schatz heute Abend zu verkaufen oder zu verschenken? Einfach so. Wenn nein, dann besitzt du nicht den Schatz, sondern der Schatz besitzt dich. Du bist gefangen und nicht frei. Eine Tragödie. Jesus möchte uns frei machen. Jesus sagt, und jeder, der meinen Namen willen Häuser, Brüder, Schwester, Vater, Mutter und Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach in dieser Welt wiederkommen und wird das ewige Leben erhalten. Glauben wir das? Glauben wir, dass mit Jesus unterwegs sein ein kostbarer Schatz ist als alles andere? Ich möchte noch beten. Himmlischer Vater, es fordert uns extrem raus. Was kostet es mich und bin ich bereit, den Preis dafür zu zahlen? Herr, und ich bin enorm ermutigt durch die beiden Gleichnisse, weil beide haben erst dann, wo sie den wunderbaren, den kostbaren Schatz gesehen haben, alles andere verkauft. Und Herr, das bitte ich dich für jeden Einzelnen da drin, dass wir den kostbaren Schatz entdecken dürfen. Wie herrlich und wie schön du bist, Jesus. Wie du jetzt schon uns Trost, Kraft und Zuversicht gibst. Und wie herrlich es wird sein, eines Tages mit dir in der Ewigkeit. Herr, nichts im Vergleich zu dem, was wir da erleben. Herr, warum nur bin ich so störrisch und lebe mein eigenes Leben? Herr, ich bitte dich, dass du uns alle neu herausforderst in dieser neuen Woche, den Blick auf dich richten und alles andere mal an zweiter Stelle stellen. Herr, ich danke dir, dass bei dir Vergebung ist. Und ich danke dir, dass wir es nicht allein schaffen müssen und auch das allein nicht schaffen, sondern du hast alles gezahlt. Und dafür danken wir dir. Dir allein ist einfach Lob, Ehre, Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit.